Deutschlandfunk Nova 100.
Wir lernen jetzt eine kennen, die sagt, nee, Europa, egal, brauche ich gar nicht. Keine Möglichkeiten. Wir in Großbritannien, wir kommen seit Ewigkeiten alleine zurecht.
And we're an island that has ruled ourselves for years.
Diese Frau, die das sagt, ist Lauras Oma. Laura Kingston ist 27 Jahre alt, sie ist Deutsch-Britin und sie ist überzeugte Europäerin. Und als ihr klar wurde, dass die eigene Oma zu den 51,9% der Briten gehört, die am 23. Juni 2016 für Leave gestimmt haben, also für den Brexit, da beschließt sie, Oma, wir müssen reden. Aber das ist nicht gerade einfach.
We're not getting anywhere and what I feel and say won't make a scrap of difference. So rather than cause friction in your own family, you don't talk about it.
Also lieber gar nicht mehr über Politik sprechen. Das hat mir meine Oma damals im Februar 2018 gesagt. Da habe ich sie gerade in Chesterfield besucht. Das liegt in der Nähe von Manchester und im Norden des County Derbyshire in England. Fast 60% der Wähler in Chesterfield haben beim Brexit-Referendum für Leave gestimmt. Und dass meine Oma auch zu den Brexit-Befürwortern gehört, das hat mir mein Vater erzählt, also Grannys Sohn. Und zwar direkt danach, das war im Juni 2016. Er war mega überrascht von ihrer Wahl und ich muss sagen, ich hätte auch nicht damit gerechnet. Und trotzdem schaffe ich es erst anderthalb Jahre nach dem Referendum, sie darauf anzusprechen. Und zwar im Februar 2018. Da bin ich alleine bei meiner Oma, dieses Mal ganz ohne Familie. Und wir sitzen im Esszimmer. Draußen ist es kalt und nass. Eben das typische englische Wetter, was man so kennt. Und drinnen duftet es nach Curry. Meine Oma hat es extra für mich gekocht, weil sie weiß, dass es mein Favorite ist. Beim Essen reden wir so übers Wetter und über Manchester United und darüber, welches Buch wir gerade lesen. Bis zu dem Moment, wo ich wirklich meinen ganzen Mut zusammennehmen muss und den letzten Bissen vom Curry runterschlucke und frage, Granny, why did you vote for Brexit? Ja, und da hat Granny eben diesen Satz gesagt.
And we're an island that has ruled ourselves for years.
Und in dem Moment, da steigt so eine krasse Wut in mir auf. Mir wird richtig heiß und ich balle meine Fäuste unter dem Tisch zusammen so doll, dass es einfach mega weh tut. Ich bin richtig verletzt darüber, was meine Oma gerade zu mir gesagt hat. Es fühlt sich an, als hätte sie keinen Bock mehr auf den deutschen Teil ihrer Familie und bräuchte nur noch ihre Kinder und Enkelkinder, die in England bei ihr wohnen. Und es ist zwar Grannys politische Meinung, aber ich nehme das gerade total persönlich in dem Moment. Ausgerechnet meine Oma, deren Sohn, also mein Vater, seit 30 Jahren in Deutschland lebt, ausgerechnet diese Oma stimmt für Leave, also für den Brexit?
And we're an island that has ruled ourselves for years.
Ja, und da kann ich nicht anders als zu fragen, was sie denn eigentlich denkt, was mit Papa passiert. Der hat nämlich nur den britischen und nicht den deutschen Pass. Und wenn England aus der EU austritt, dann hat er eben auch kein Aufenthaltsrecht mehr in Deutschland.
Well, he's been there for a long time. I would have thought he'd be all right. But I said, if they send him home, that'd be brilliant.
In dem Moment denke ich nur, wirklich, Oma? Du denkst ernsthaft, weil du für den Brexit stimmst, kommt dein Sohn jetzt wieder zurück nach England? Das glaubst du ja wohl selber nicht. Ja, und natürlich will ich auch wissen, was sie denkt, was mit uns passiert nach dem Brexit, also mit ihren Enkelkindern. Sie hat 9 davon und eine bin ich. Und ich habe zwar den deutschen Pass, aber meine Cousine und Cousins sind alle Briten. Und sie könnten nach dem Brexit nicht einfach so nach Berlin beispielsweise zu mir ziehen und ohne Visum dort arbeiten. Aber für meine Oma zählt das Argument offenbar nicht.
It's all the young ones that want to stay in, because they think, oh well, you know, we're going to Europe and it's part of us and all that sort of thing. But they don't go back to the history.
Als sie mir sagt, dass wir jungen Leute nur denken, dass Europa ein Teil von uns ist, weil wir unsere Geschichte vergessen haben, da ist es bei mir einfach vorbei. Ich fange an zu heulen. Und dann passiert etwas, was mir noch nie passiert ist. Ich schreie meine Oma an. Es geht hier doch nicht um die Geschichte, sondern es geht um die Zukunft von uns. Es geht um die Zukunft von ihren Enkelkindern und Kindern, die Zukunft der Briten und Europäer. Und Granny wird den Brexit doch eh nicht miterleben mit ihren 87 Jahren. Und als ich fertig bin mit meiner Tirade, guckt Granny mich an und sagt in aller Seelenruhe:
We're not getting anywhere, and what I feel and say won't make a scrap of difference. So rather than cause friction in your own family, you don't talk about it.
Ja, und dieser Streit, der ist jetzt mehr als ein Jahr her. Und seitdem habe ich meine Oma nicht mehr gesehen. Ich glaube, ich habe ihr und vor allen Dingen auch mir selbst eingeredet, dass ich gar keine Zeit für einen Besuch habe. Dabei war ich, glaube ich, einfach nur verletzt. Ich musste über den Streit nachdenken. Und irgendwie ist das Bild, was ich von meiner Oma hatte, in diesem Streit kaputt gegangen. Granny war für mich nämlich eigentlich immer wie so eine gute Freundin, nur reifer und weiser. Aber als wir da über Europa und den Brexit und die Geschichte reden, da wirkt sie auf mich einfach nur engstirnig und verbohrt. Ja, und damals gehen meine Oma und ich im Streit auseinander. Wir haben zwar noch ein bisschen Kontakt danach, aber unsere Gespräche sind halt oberflächlich. Ja, und vor ein paar Wochen, da gucke ich in meinen Briefkasten und finde die Wahlbescheinigung für die Europawahlen. Und da muss ich siebenteils wieder an den Streit mit meiner Oma denken. Ja, und Großbritannien ist 3 Jahre nach dem Brexit immer noch EU-Mitglied. Also müssen die Briten und meine Oma jetzt eigentlich auch an der Europawahl teilnehmen. Einfach, weil das Austrittsabkommen bis zu Beginn der Europawahl immer noch nicht unterzeichnet sein wird. Es gibt ja noch nicht mal eins. Und bei dem ganzen Hin und Her, das jetzt in den letzten fast 3 Jahren so passiert ist und durch die Presse ging, da frage ich mich, wird Granny heute immer noch für den Brexit stimmen? Ja, und um das herauszufinden, muss ich mich natürlich über Grannys Regel, dass wir eigentlich nicht mehr über Politik reden, hinwegsetzen. Also rufe ich sie an. Ja, und Granny freut sich sogar. Das Einzige, was ich ihr versprechen muss, ist, dass ich sie nicht mehr anschreie. Also fliege ich übers Wochenende nach England, von Berlin nach London Luton. Und von da aus nehme ich den Zug nach Chesterfield, was ungefähr 2 Stunden dauert. In England angekommen, muss ich eigentlich nur mein Perso vorzeigen, super easy, und bin schon drin in Großbritannien. Als Deutsche, als Halbbritin ohne britischen Pass und vor allem als Europäerin. Genauso sehe ich mich nämlich. Ich bin Europäerin. Mein Vater ist Engländer und ist als Austauschstudent damals in den 80er Jahren nach Bochum gekommen, wo er meine Mutter kennengelernt hat. Die beiden gründen also eine Familie mit 3 Kindern. Ich bin das zweitälteste Kind. Und zu Hause sprechen wir eigentlich meistens Deutsch. Und manchmal, aber eigentlich immer nur in lustigen Situationen oder wenn wir irgendwie eine witzige Geschichte erzählen, dann sprechen wir Englisch. Wir wohnen direkt an der holländischen Grenze, also eigentlich nur 5 Minuten mit dem Fahrrad entfernt. Und ich habe das als Kind und Jugendliche nie so richtig gemerkt, dass es da eine Grenze gibt. Das hat man vielleicht höchstens am Handynetz gemerkt. Es gab da keinen Zaun, keine Grenzkontrolle, gar nichts. Der Acker auf der einen Seite der Grenze sah genauso aus wie auf der anderen Seite. Ja, und ich glaube, am europäischsten habe ich mich gefühlt, als ich im Sommer 2016 ein Erasmus-Semester in Spanien gemacht habe. Und genau zu der Zeit war dann auch das Brexit-Referendum. Und ich kann mich noch genau an den Morgen erinnern, vom 23. Juni 2016, da gucke ich auf mein Handy und sehe diese Push-Mitteilung. Briten stimmen für den Brexit. Und ohne Scheiß, da kamen mir die Tränen. Als ich mit dem Zug dann endlich in Chesterfield ankomme, holt mich meine Oma mit dem Auto ab. Ich sehe sie in dieser großen Bahnhofshalle in Chesterfield. Da sitzt sie zwischen den ganzen Menschen und grinst. Und ich muss auch lachen. Und wir fallen uns in die Arme und freuen uns, dass wir uns endlich wiedersehen. Irgendwie gibt's gar keine Bad Feelings, sondern wir sind einfach nur froh, dass wir uns endlich wiedersehen. Ja, und dann steigen wir ins Auto und fahren zu ihr nach Hause, in das alte Häuschen, wo sie schon seit den 60er Jahren lebt. Und da angekommen, mache ich das, was ich eigentlich immer mache, wenn ich da bin. Ich laufe erstmal ein bisschen im Haus rum und gucke mir alles an, und gehe dann in The Girls' Room, so nennt meine Oma nämlich das alte Zimmer meiner Tanten. Und es sieht eigentlich immer noch so aus wie ein Kinderzimmer. Da stehen zwei Betten, zwei Kinderbetten und die Kuscheltiere sind immer noch auf so einem kleinen Schränkchen neben dem Bett. Und es liegt eine Haarbürste auf der Kommode und so ein kleiner Handspiegel. Die beiden benutze ich auch immer, wenn ich da bin. Und ich gucke raus auf die Hügel, die immer noch genauso aussehen wie früher in meiner Kindheit. Und es riecht genauso wie früher in meiner Kindheit. Und es ist irgendwie alles beim Alten geblieben. Ja, und dann gehe ich rüber in Grannys Schlafzimmer. Und da auf der Kommode steht so ein Bild von meinem Opa. Der war damals gerade mit der Uni fertig. Ein mega gut aussehender junger Mann. So ein dunkler Schnurrbart und total schöne Augen. Ich habe ihn eigentlich nie so richtig kennengelernt, weil ich erst 6 war, als er gestorben ist. Was ich aber weiß ist, mein Opa war Ire und meine Oma Engländerin. Und das haben immer alle gesagt in meiner Familie, dass es damals was total Besonderes war, weil die Engländer den Iren nicht besonders sympathisch waren. Denn ein paar Jahrzehnte vorher haben die erst für ihre Unabhängigkeit gekämpft und dann endlich auch gewonnen, nachdem sie jahrhundertelang zur britischen Krone gehört haben.
His mom said, if he wasn't going to marry an Irish girl, that was probably the best he could do. Dick said that this was a compliment.
Ja, das ist irgendwie so der typisch britische Humor, den meine Oma hat. Sie erzählt dann nämlich gerade, wie ihre Schwiegermutter, also die Mutter von meinem Opa, damals gesagt hat, wenn Dick schon keine Irin heiratet, dann wäre sie ihm das Beste, was ihm wohl hätte passieren können. 1957, also ein Jahr nach Grannys Hochzeit, unterschreiben dann Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande die römischen Verträge und gründen damit die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Ich glaube, von der EWG haben wir alle schon mal in der Schule gehört und das war einer der Vorläufer der EU. Da ging es erstmal nur darum, dass die 6 Staaten bessere wirtschaftliche Beziehungen miteinander haben und die Zölle abgeschafft werden. Großbritannien gehört damals noch nicht mehr zur EWG, aber später dann schon, ab 1972, und zwar zur EG, der Europäischen Gemeinschaft. Und die ist wirklich der direkte Vorläufer der EU.
When we first joined, and it was just this trade thing, Dick and I thought it was a good thing.
Ja, also am Anfang dachten Granny und Dick, glaube ich, eigentlich noch ganz positiv über die EU. Die waren wohl ganz froh, dass sich die europäischen Staaten da angenähert haben. Mein Großvater hat nämlich damals für ein Ingenieurbüro gearbeitet und das hatte Aufträge in vielen europäischen Ländern. Der war zum Beispiel oft in Frankreich und Belgien, hat meine Oma erzählt, um Aufträge für seine Firma zu finden. Und das war ab 1993 dann noch leichter für ihn. Da kam nämlich der Vertrag von Maastricht ins Spiel und aus der EG wurde die EU, die wir heute kennen. Und damit kam dann auch der europäische Binnenmarkt. Das heißt einfach, dass Personen, Waren, Dienstleistungen und Geld innerhalb der Europäischen Union frei zirkulieren können. Und für meinen Vater bedeutet das konkret, dass er als Brite in Deutschland einfach so leben und arbeiten kann, ohne ein Visum zu beantragen. Für meine Oma bedeutet das, dass sie einfach so nach Deutschland reisen kann, ohne großartig einen internationalen Reisepass vorzuzeigen. Und genau in dieser Zeit, also Anfang der 90er Jahre, heiraten dann auch meine Eltern in Deutschland. Und das ist dann sozusagen gelebte EU mitten in der Familie.
And we were quite happy to go in at that stage. And I can remember Dick and I talking about it. In fact, it had happened just around the time when your mum and dad got married. Because we came over for the wedding, and I can remember the reception. Dick gave a speech, and he actually mentioned something about, you know, we are now all in this, and how good it was, and everything, which we thought it was, when it was just trade.
Ja, und dann bei der Hochzeit, damals war ich gerade mal ein paar Wochen alt, sagt mein Opa dann in seiner Rede, wie gut es doch ist, dass Deutsche und Engländer jetzt endlich in einem Boot sitzen. Aber diese Sicht auf die Dinge hat sich bei Granny dann doch ein bisschen im Laufe der Jahre geändert.
Now it's become more than that. United States of Europe. It's just that it's become too much of a dictatorship.
Damit meint sie so eine Art Wunschdenken, was sie bei vielen Politikern sieht, dass man aus Europa ein Land macht. Und darüber hat sie viel in der Zeitung gelesen, im Daily Telegraph. Und der liegt eigentlich jeden Morgen ab 8 Uhr bei ihr auf dem Esszimmertisch und strukturiert sozusagen ihren Tag. Morgens liest sie dann die Politik, später dann ihren Lieblingsteil, den Sportteil und abends macht sie noch die Kreuzworträtsel. Also die Zeitung spielt eine große, große Rolle bei meiner Oma. Daily Telegraph ist eine recht konservative Zeitung. Die steht also den Tories recht nah, der Partei, in der auch Theresa May ist.
So you feel that the EU is connected to a lot of regulations?
I do.
To a lot of rules?
Far, 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 far too many. We're an island, we're separate. We don't want to be in there. And why should we be told what we've got to do? Or you can't do this, you can't do that.
Als meine Oma mir da erzählt, dass Großbritannien ja eine Insel sei und darum auch gar nicht richtig zur EU gehöre, da werfe ich ein, dass Irland ja auch eine Insel ist und die wollen auf jeden Fall in der EU bleiben.
I think they are happy because they got a lot of money. When they first went in, they got a lot of things done with EU money. So as far as they were concerned, that was lovely. I mean, it's the same with Spain and Portugal, and they suddenly got new roads, it was EU money. Whereas Britain didn't want all that stuff, we haven't had it. We give more money than we get.
Ja, und da merke ich, was meine Oma eigentlich für ein Bild von der EU hat oder von den Ländern in der EU hat. Sie denkt nämlich, dass ärmere Länder oder Länder mit einer schwächeren Wirtschaft, so wie Irland, Spanien oder Portugal, nur in der EU sind, um das ganze EU-Geld abzugreifen, was Großbritannien so großzügig da reinzahlt. Ja, und so langsam habe ich das Gefühl, wir kommen irgendwie nicht weiter. Aber genau in dem Moment fängt meine Oma mit der Geschichte an. Sie war nämlich 8 Jahre alt, als der Zweite Weltkrieg angefangen hat.
And we're an island that has ruled ourselves for years. And when Europe have been in trouble, we've helped, even on both world wars, when we needn't have done. First World War, Second World War, who went in to help? The British went in to help. Lots of people died.
Ja, und da erzählt mir meine Oma vom Zweiten Weltkrieg und wie die Briten sozusagen den Alliierten zur Hilfe gekommen sind. Dabei waren auch ihre beiden Brüder, Alan und Hayden.
My brother Alan was one of the first to be called up. But he was at Dunkirk and that horrible affair. But he came through. But Hayden was at Nottingham University at the time. And he was called up maybe... It started in 39, maybe 41, when he was called up.
Meine Oma erzählt von ihrem zweiten Bruder Hayden. Der musste 1941 in den Krieg ziehen. Da hat er eigentlich gerade in Nottingham studiert und war gerade mal 18 Jahre alt.
He was one that flew into Holland and he was in the last push from Holland into Germany and it was there that he was killed. He was a lieutenant at the time and he was leading his men through this village that was supposed to have been fought for and occupied. But somebody in a house, a sniper they used to call them, didn't they? And he was leading his men, he was at the front and somebody shot him. He was dead. And only a couple of months after that we were into Germany and the war was ended. So, you know, it was so close.
Ja, und in den letzten Kriegsmonaten 1945 war Hayden dann Teil der alliierten Truppen, die von Holland und Belgien aus Deutschland einnehmen sollten. Und im März 1945, also nur 2 Monate vor Ende des Krieges, wurde er dann von einem Scharfschützen erschossen. Damals war er erst 22 Jahre alt. Und für mich ist es total krass, weil ich diese Geschichte noch nie gehört habe. Ich wusste überhaupt nicht, dass meine Oma einen Bruder im Krieg verloren hat. Und ich glaube, ich habe meine Oma auch noch nie so traurig gesehen. Als sie mir von ihrem Bruder erzählt, da hat sie richtig Tränen in den Augen.
And everybody was having street parties to celebrate. But it was so close to us losing our brother that we felt quite guilty going to join the party. When you just lost a brother, you know, So, there weren't happy times.
Ja, und als der Krieg vorbei war, da haben die Menschen in England auf den Straßen gefeiert. Da war meine Oma 14 Jahre alt. Ja, und für sie war das eigentlich eine traurige Zeit, denn sie hatte ja gerade erst ihren Bruder verloren. Und auf einmal muss ich wieder daran denken, was Granny damals im Streit zu mir gesagt hat, über die jungen Leute und die EU.
It's all the young ones that want to stay in, because they think, oh, well, you know, we're going to Europe and it's part of us and all that sort of thing. But they don't go back to the history.
Ja, und ich glaube, jetzt, nachdem sie mir diese Geschichte erzählt hat, kann ich ein bisschen besser verstehen, warum sie das gesagt hat. Für sie ist Europa was ganz anderes als für mich. Meine Oma verbindet damit Krieg und den Tod ihres Bruders. Und für mich ist Europa einfach nur Reisen ohne Passkontrolle und Erasmus und meine eigene deutsch-britische Familie. Aber dieses Europa, was für mich ja total selbstverständlich ist, das gibt es eben erst seit ein paar Jahrzehnten. Und darum ist Granny auch keine Europäerin, sondern vor allem eins, sie ist stolze Engländerin. Und ja, meine Oma ist verbohrt und engstirnig. Und genau deshalb hat sie auch für den Brexit gestimmt. Für sie ist die EU einfach total weit weg. Sie ist mittlerweile fast 90 und reist nicht mehr. Sie hat einfach das Gefühl, dass die EU überhaupt keine Vorteile mit sich bringt. Weder für Großbritannien noch für sie persönlich. Und das ist jetzt wahrscheinlich keine besonders weitsichtige Entscheidung. Aber immerhin kann ich jetzt nachvollziehen, warum sie für den Brexit gestimmt hat. Aber zum Glück hat sich in den 61 Jahren, die zwischen Grannys und meiner Geburt liegen, in Europa einiges getan. Und ich möchte auf die Freiheiten, die ich deswegen habe, nicht verzichten. Nicht auf das unkomplizierte Reisen oder die Möglichkeit, im Ausland zu arbeiten. Und meine Zeit als Erasmus-Studentin will ich auch nicht missen.
Laura Kingston konnte ihre Oma nicht überzeugen, aber immerhin wieder mit ihr reden und sie etwas besser verstehen.
Deutschlandfunk Nova 100.